Kann man überhaupt in einer vom Jugendwahn besessenen Gesellschaft guten Gewissens älter werden? Ja, das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen und mit dem ich Sie ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Anjuta Engert. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bis 11.10 Uhr. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und Sie haben auch die Möglichkeit, wie immer an dieser Stelle, sich mit Ihren Fragen bei uns in der Sendung zu beteiligen. Unter der 089-517-008-008 können Sie uns in der zweiten Hälfte der Sendung mit Ihren Fragen die Sendung bereichern. Ganz herzlich willkommen heißen darf ich Pater Fidelis Ruppert. Er ist zugeschaltet aus der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie.
Schönen guten Morgen, Frau Engert.
Münster-Schwarzach, das liegt so ganz grob gesagt zwischen Schweinfurt und Würzburg und ist als Benediktinerabtei sicherlich vielen bekannt. Und auch Sie sind vielleicht dem einen oder anderen bekannt, denn Sie standen dieser Abtei über 23 Jahre als Abt vor. Und jetzt haben Sie sich wieder eingereiht, sozusagen in die ganz normalen Mönche und leben da auch, glaube ich, gar nicht so unzufrieden Ihr Leben, geben Kurse, haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Älter werden, weiter wachsen. Ja, und ich habe eben in der Vorbereitung auf die Sendung auch so nach der Frage gesucht, ja, kann man hier eigentlich so gut alt werden in dieser Gesellschaft? Dann habe ich Ihr Buch gelesen, eine Antwort gefunden. Ja, aber das verrate ich Ihnen jetzt noch nicht. Das werden wir dann im Laufe der Sendung sehen oder hören. Und es ist ja auch so, dass wir doch alle täglich älter werden. Jetzt ja auch gerade wieder ein Stückchen und wissen doch oft nicht, wie wir das Älterwerden mit Sinnfülle eigentlich begrüßen können. Denn spätestens mit 40 geht es doch meistens los. Die Tatsache, auf die 50 zuzugehen, löst nicht selten eine Art Schockstarre aus. Wir fragen uns, soll das nun alles gewesen sein? Die Krise der Lebensmitte bahnt sich an und sie betrifft Religiöse wie Nicht-Religiöse gleichermaßen. Älter werden und jung bleiben, so würde ich mal sagen, lautet die Devise heute. Einfach das Alter ignorieren und aus dem Jungbrunnen vitaler Ernährung und Fitnesskultur schöpfen, sich ganz dem Gesundheitsapostolat unterwerfen. Aber die Falten bleiben halt doch. Oder ist es nicht vielleicht doch sinnvoller, das bisher an Lebenserfahrungen Gesammelte als wertvoll zu betrachten und an Jüngere weiterzugeben? Also eine andere Möglichkeit und Alternative, mit dem Älterwerden umzugehen? Oder drittens, wenn es jetzt noch gelingt, alle Lebenslinien mit dem Ursprung und Ziel unseres Lebens, wenn wir denn Christen sind, in Verbindung zu bringen, nämlich mit dem Schöpfergott in Beziehung zu setzen, käme da nicht ein alter Mensch mit beseelter Ausstrahlung heraus? Einer, der inneren Frieden und Gelassenheit gerade durch sein Alter ausstrahlt und der dann zum Segen für die anderen wird? Eben nicht mehr, weil er Großes leistet, sondern einfach, weil er so ist. Das sind jedenfalls die drei Arten über das Älterwerden in Afrika, die Sie, Pater Fidelis, von einem afrikanischen Mitbruder in der Einführung Ihres Buches beschreiben und die eigentlich gleich mal so einen ganz interessanten Einstieg auch in das Thema vermitteln. Wie gesagt, Pater Fidelis, Sie waren über 23 Jahre Abt in der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach und nach dem Ausscheiden aus diesem Amt haben Sie dann 2007 wieder begonnen, im Kloster Kurse anzubieten, zum Beispiel einen Jahreskurs mit 6 Einheiten über geistliches Leben, an dem auch ja, ganz einfache Menschen teilnehmen, die mitten im Leben stehen. Und sie bieten auch mehrere Kurse zum Thema Älter werden, weiter wachsen an. Eben dazu haben sie auch das Buch geschrieben. Und das Älterwerden scheint ja auch ein nachgefragtes Thema zu sein, was viele Menschen eben nicht so einfach hin bewältigen, obwohl es doch ständig passiert. Pater Fidelis, was bedrängt denn viele Menschen so mitten im Leben, dass sie plötzlich ja ganz oft mit 40 in so eine tiefe Krise geraten?
Ja, die Frage ist gut, aber man sollte sich nicht wundern, dass diese Krise kommt. Denn nach der Berufsausbildung geht es ja zunächst mal darum, sich selber beruflich zu etablieren oder man heiratet, man baut ein Haus. Es gibt so viele Dinge zu tun, die äußerlich sind. Das Leben muss aufgebaut werden, braucht eine Form. Und dann irgendwann, so mit den 40 oder auf die 50 zu, merkt man, da fehlt doch was. Ist das alles? Und da kommen sehr viele Leute zu uns auch zu Kursen mit dieser Frage und sagen, ich merke, dass ich zu sehr im Äußeren aufgegangen bin, jetzt muss etwas anderes geschehen, sonst bricht irgendwas in meinem Leben oder ich verliere den inneren Faden. Ich habe auch ganz vergessen oder fast verlernt zu beten oder mit mir selber umzugehen und ich suche jetzt einen Weg, wieder mehr zu mir selber zu kommen, um mein Inneres noch einmal wieder neu zu beleben, um damit in die Zukunft zu gehen.
Sie sagen, da taucht plötzlich die Frage auf, da fehlt doch etwas. Ist das nun alles gewesen? Ja. Manche Leute haben das Beten verlernt, sagen Sie. Naja, man könnte jetzt meinen, dass Sie selber als Benediktinermönch doch in ganz besonderer Weise im Kloster eigentlich schon immer auf einem geistlichen Weg sind. Aber Sie selber beschreiben auch, dass Sie so um den 40. Geburtstag auch in eine Krise geraten sind. Was hat Sie denn da regelrecht gequält? Was hat Sie da umgetrieben?
Gut, zunächst mal waren das äußere Themen. Das war so die Zeit nach dem Konzil in den 70er Jahren, wo auch bei uns im Kloster ziemlich vieles drunter und drüber ging. Ich gehörte dann zur jüngeren Generation, die es dann auch schwer hatte. Also äußere Themen, die oft nicht zu lösen waren. Und dann so das Spüren, auch Beten und Glauben hilft dann oft nicht weiter. Irgendwo blockierte dann alles. Und dann musste ich ganz neu lernen in einem schmerzlichen Prozess, dass Gott ja eigentlich nicht da ist, um meinen Willen zu tun oder meine Wünsche zu erfüllen, müsste man ja eigentlich wissen. Ja? Und trotzdem denkt man, ja, wenn ich jetzt bete und Gott hilft mir und dann geht das schon alles gut. Und ich musste lernen, dass Krisen auch sehr lange dauern können, dass Gott auch mal lange nicht antwortet und dass es darum jetzt geht, trotzdem im Vertrauen auf ihn einfach weiterzugehen. Und ich habe gemerkt, dass diese trockene Zeit, wie man das so nennt, ja, das ist die innere Trockenheit, mein Gottvertrauen, meinen Glauben sehr vertieft hat. Und ich war sehr dankbar später für diese Krise, weil ja dann später, als ich dann im Amt war, und da gibt es ja auch viele unlösbare Themen, wie kann ich da mit einem tiefen Gottvertrauen einfach weitergehen, obwohl ich oft nicht sehe, wie es weitergehen soll. Und so ist diese Krise zwar schlimm, aber sie ist auch nicht vermeidbar. Und auch ein frommer Mensch oder einer, der meint, er sei fromm, muss immer wieder lernen, dass Gott nochmal anders ist, als er sich das gedacht hat oder als er das gerne hätte. Gott ist immer nochmal anders. In der Zwischenzeit habe ich schon öfter solche Phasen erlebt, wo ich merkte, Gott ist doch nicht so. Ich denke immer wieder mal, jetzt weiß ich, wie er ist und jetzt vertragen wir uns gut. Und auf einmal merke ich, ich muss noch einmal ganz neue Seiten lernen und mich noch mal ganz neu auf Gott einlassen und die Hingabe üben. Nicht das Haben wollen, sondern die Hingabe und das Gottvertrauen. Das war die eigentliche, die tiefste Ebene meiner Krise, die aber dann sehr fruchtbar geworden ist.
Also das heißt, als Mönch haben Sie eigentlich auch die gleichen Probleme erlebt, durchlebt, durchlitten, die an ganz normale Menschen an dieser Stelle, an dieser Wegkehre vielleicht auch durchleiden. Und Sie sagen, wenn ich bete, geht schon alles gut. In dieser Meinung waren Sie, sind viele Menschen wahrscheinlich, wenn ich jetzt bete, ich habe ein Problem, dann bete ich das mehr oder weniger weg und dann geht schon alles gut. Aber Sie sagen, nein, so einfach ist das doch nicht. Da will ich jetzt an diesem Punkt nochmal nachhaken. Wie meinen Sie das? Das heißt also, ich werde als Mensch angeregt, hier mir auch ganz intensiv Gedanken zu machen über das, was denn nicht so ganz stimmig ist?
Ich habe es nicht genau verstanden.
Ja, wenn Sie sagen, wenn ich bete, geht schon alles gut. Ja. Und wenn ich jetzt auf diesem Weg einfach bleibe, dann ist das ja ein scheinbar einfacher Weg. Ich muss mir nicht allzu viele Gedanken machen, wenn Probleme auftauchen. Na ja, dann bete ich sie mehr oder weniger weg. Aber Sie sagen, nein, so kommen wir nicht weiter. Da wollte ich einfach nochmal nachhaken und Sie nochmal intensiver, genauer fragen, wie gehe ich dann damit um? Also Sie sind dann so in eine innere Trockenheit geraten. Sie haben ein Umdenken lernen müssen, dass eben Gott doch anders ist und dass es ja nicht darum geht, ihren Willen zu erfüllen, sondern seinen Willen zu erkennen. Also da sind so auch Haltungsänderungen, da muss auch der Verstand mitgehen, mitarbeiten oder mein ganzes Denken.
Ja, ja.
Wenn Sie das nochmal kurz beschreiben können.
Ja, genau, das Denken hat eben nicht weitergeführt. Ich habe auch noch Theologie studiert und denke, ich weiß ja ziemlich viel. Das hat alles nichts geholfen. Und dann kam ich durch Anregung von anderen darauf, beten mal zu lernen, einfach im Schweigen. Eben nicht reden und nicht argumentieren, sondern einfach vor Gott still werden und ruhig lange vor ihm sitzen bleiben. Mal lange in der Kirche vor dem Tabernakel sitzen. Und dann einfach sagen, du bist der, der mein Leben in der Hand hat und nicht ich. Und da einfach damit zufrieden sein, dass er da ist. Und irgendwann wird klar, ich bin hier nicht allein, aber ich kann auch nicht selber Regie führen.
Ja, sehr schön. Also das Abgeben, das vielleicht auch von sich mal weggucken und die Regie einem anderen übergeben, dem Schöpfergott. Ja, sehr schön, wie Sie das beschreiben. Danke, dass Sie da das nochmal einfach nochmal deutlich gemacht haben.
Ja, und da sagt man ja auch oft, sagt, Glaube ist ja vor allem auch Hingabe an Gott, ja. Also Hingabe an ihn und nicht ihn vereinnahmen für mich, ja.
Das ist natürlich ganz allgemein für jeden Lern- und Lebensprozess wichtig. Wenn es jetzt nochmal ganz besonders aber um das Älterwerden geht, da, wo wir angefragt sind, da, wo wir merken, da lassen plötzlich Kräfte nach, da ist etwas anders, wir können nicht mehr mit der gleichen Energie und mit dem gleichen Tatendrang vorwärts gehen. Wie können wir denn dieses Älterwerden rechtzeitig auch als Lebensprozess im Sinne einer Entwicklung entdecken, so wie Sie das auch in Ihrem Buch beschreiben, eine Antwort finden auf eine Tiefe, auf diese tiefen inneren Sehnsüchte, die in uns schlummern. Sie beschreiben die Antwort, die Sie gefunden haben, als eine Art Tor in die Zukunft. Und Sie sind dabei auch auf ein Diagramm gestoßen, das so einen Lebensbogen beschreibt.
Ja, das habe ich in einem Buch gefunden, ein ganz einfaches Diagramm. Das hat mir etwas aufgeschlüsselt. Das ist einmal, war da einfach ein Halbkreis, so ein Bogen von links unten, geht ein Bogen hoch und geht wieder nach unten. Einfach so ein Halbkreis, so wie die Sonne einen Bogen beschreibt. Und dann hieß es, das ist der Lebensbogen. Es geht aufwärts und irgendwann sind wir im Höhepunkt und dann geht es langsam abwärts, ja, unweigerlich. Dann war da aber auch noch ein Pfeil, der fing auch links unten an, ging dann schräg nach rechts oben und hat auch diesen Halbkreis durchstoßen und ging einfach weiter nach oben. Und dann hieß es, dieser Pfeil, das ist die innere Entwicklung des Menschen. Die innere Entwicklung ist nicht unbedingt nur abhängig von der äußeren Entwicklung, was äußerlich geschieht. Selbst wenn es nach außen langsam abwärts geht, kann der Mensch innerlich weiter reifen. Wir sagen ja auch, die Reife des Menschen ist ja nicht die Sache der ersten Lebenshälfte, sondern der zweiten, wenn es eigentlich schon, man könnte sagen, ein Stück abwärts geht. Und das war für mich dann die faszinierende Frage, was muss ich lernen, damit ich nicht nur älter werde und vieles dann auch langsam abwärts geht, sondern dass innerlich der innere Mensch weiter wachsen kann. Es ist eigentlich der geistliche Weg oder der Glaubensweg oder auch die persönliche menschliche Reifung, die weitergeht. Und was muss ich tun, damit das möglich wird?
Genau, und was wäre das? Sie beschreiben das ja auch so, dieses Tor in die Zukunft, das bisherige anders zu tun. Gerade wenn Sie dieses Diagramm beschreiben, also diesen Halbkreis, den Lebensbogen, wenn der eigentlich schon wieder sich dem der Zielgeraden also abfällt, dann kann aber doch dieser gestrichelte Pfeil, der die geistige Entwicklung darstellt, weiter durch diesen Bogen durchstoßen, nach oben gehen. Also er zeigt eine Entwicklung an, die durchaus möglich ist. Und das ist ja eigentlich eine Botschaft, die uns doch eigentlich Hoffnung geben kann. Die Frage ist eben nur, Sie sagen, wie kann man so Blockaden, Hilflosigkeit überwinden, mit denen man in dieser Lebensmitte konfrontiert ist?
Ja, ich glaube, dass man es überhaupt schon mal merkt. Ja. Dass also viele Leute merken ja gar nicht, dass sie sich völlig entfremden, dass sie nur im Äußeren leben. Und diese Leute, von denen ich vorhin gesprochen habe, die haben das schon mal gemerkt und haben schon rechtzeitig angefangen. Zum Beispiel, sie fangen an, Exerzitien zu machen. Oder sie sprechen mit anderen Leuten über ihre eigenen Themen. Sie fangen also auch an, etwas wachsamer zu leben, selbstkritischer zu leben. Und rechtzeitig zu wissen, ich werde allmählich älter. Ich habe mal erlebt, dass eine Frau bei dem Kurs teilgenommen hat, die war um die 50. Dann habe ich gesagt, sie sind ja noch relativ jung für unseren Kurs. Dann sagte sie, ich möchte mal wissen, wie alte Leute ticken. Dann am Ende des Kurses habe ich gesagt, hat es jetzt was genützt, der Kurs? Dann sagt sie, ich gehe sehr nachdenklich weg. Ich habe jetzt gemerkt, wie viel ich in meinem Leben noch ändern muss oder lernen muss, um mal mit Würde älter zu werden. Also dieses rechtzeitig überhaupt in den Blick nehmen, dass das Ziel, dass in der zweiten Lebenshälfte andere Themen in den Blick kommen. Und dann noch ein Hinweis, die frühen Mönche haben zum Beispiel gesagt, unser Leben hat ein zweifaches Ziel. Das erste Ziel ist, dass wir in den Himmel kommen. Und das andere Ziel ist also das jenseitige Ziel. Das andere Ziel ist das Ziel in diesem Leben noch. Das ist die Weite des Herzens. Und das ist ein bestimmter Ausdruck und damit meinen sie, die Weite, dass das Herz weit wird, dass ein Mensch wirklich lieben lernt, selbstlos lieben lernt. Und das Zweite, was dazu gehört, das Herz wird weit, wenn Gott in diesem Herzen wohnt. In einem engen Herzen kann Gott nicht wohnen, da hat er keinen Platz. Und die Frage ist dann, wie wird das Herz weit, damit der Mensch lieben lernt und dass Gott immer mehr Platz in seinem Leben hat. Ich war ganz fasziniert, als ich das gehört habe von den alten Mönchen. Das heißt, unser irdisches Leben hat auch hier schon ein Ziel. Es geht nicht nur darum, dass ich in den Himmel komme. Das ist ja auch toll, das will ich ja auch. Ja. Aber auch zu sagen, wohin zielt denn mein Leben in dieser Welt? Wie wachse ich in eine innere Reife hinein, eine geistliche Reife und eine menschliche Reife oder einfach in die große Liebe?
Ja, in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb bin ich im Gespräch mit Pater Fidelis von der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach. Er gibt dort geistliche Kurse, ist Buchautor zum Thema Älterwerden, Weiterwachsen. Und da sind wir mittendrin im Thema. Sie sagen, eine Kursteilnehmerin wollte wissen, wie ticken denn eigentlich ältere Leute? Wir beklagen uns ja auch allzu oft über eine Jugend, die ziellos und haltlos geworden ist. Aber sie ist ja eigentlich das, was unsere Zukunft dann einmal ausmachen wird. Aber woran sollen sich junge Menschen orientieren, wenn es denn eigentlich auch wenig authentische Vorbilder von erstrebenswerten, reif gewordenen alten Menschen gibt? Sie haben gerade mit den alten Mönchen beschrieben, wie ein reif gewordener alter Mensch dann sein kann, dass er selbstlos lieben kann, dass er das gelernt hat, dass er ein weites Herz bekommen hat. Strahlt das ein Mensch dann eben auch aus und fehlt es vielleicht so an solchen Menschen, an Vorbildern heute?
Ja, ich glaube schon. Also wenn wir allein schon dieses Ziel hätten, dass ich sage, ich möchte einmal so werden. Wir machen das bei unseren Kursen zum Beispiel auf die Weise, dass wir sagen, überlegen Sie sich mal, was man bei Ihrer Leichenrede sagen soll. Dann lachen die Leute und sagen, der wäre doch nur gelogen, ja. Sage ich nein, aber im Ernst, was sollte man denn über Sie einmal sagen können, über Ihre letzten Lebensjahre zum Beispiel, wie Sie geworden sind? Sie möchten doch bestimmt nicht, dass man sagt, unser Opa ist zum Glück gestorben, jetzt haben wir Ruhe daheim wieder, sondern doch eher, dass Sie sagen, der fehlt uns jetzt richtig. Oder die Oma war so ein richtiger Ruhepunkt in unserer Familie. Früher war er ja auch etwas schwierig, der Opa. Aber je älter er geworden ist, desto liebevoller ist er geworden, zum Beispiel. Und dann sage ich, jetzt überlegen Sie sich mal, wie möchten Sie denn, wenn Sie mit 95 Jahren sterben, was soll man denn über Sie mit gutem Gewissen sagen können? Dann werden die Leute ganz still und schreiben und schreiben. Und ich sage dann, und was müssen Sie noch alles an sich arbeiten, damit Sie einmal so werden können? Sie haben ja noch 20 Jahre Zeit, aber woran möchten Sie denn arbeiten? Das sind dann immer sehr kreative Einheiten bei einem Kurs, wo Leute zum ersten sagen, ich habe zum ersten Mal darüber nachgedacht, wie ich denn mal werden will. Nicht nur, was ich alles noch machen will, noch erleben will oder haben will, sondern wie möchte ich denn werden, wenn ich mal 85 oder 95 Jahre bin und noch einigermaßen klar im Kopf. Allein diese Frage stimuliert schon eine ganze Menge Selbsterkenntnis oder auch den Wunsch, etwas in seinem Leben zu ändern und voranzukommen.
Und was sind da so die ganz typischen Hindernisse, die es auf diesem Weg gibt? Wir kennen ja viele ältere Menschen mit zunehmendem Alter, die auch so ganz verbittert geworden sind. Oder die immer wieder das Gleiche erzählen. Oder die einfach so in den Scheuklappen der Vergangenheit vielleicht auch gefangen sind, zu Zornesausbrüchen neigen. Was sind so Hindernisse, Pater Fidelis?
Ja, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass sich zu viel angehäuft hat im Leben, Negatives, mit dem sie nicht fertig geworden sind und niemand hat ihnen geholfen. Und jetzt können sie zum Beispiel das Positive gar nicht mehr sehen. Allein die Frage, was war denn positiv in meinem Leben? Das war ja auch eine ganze Menge, was ich tun konnte, was andere mir bedeutet haben, was schön war im Leben. Das sieht man gar nicht mehr. Das wäre so eine Frage, da kann man noch weiter drüber sprechen. Und das andere, wie kann ich mit den Negativdingen, die sich angehäuft haben, die mich verletzt haben, die mich belasten, wie kann ich die denn loswerden? Das sind ja ganz wichtige Prozesse, die auch Zeit brauchen. Und ich glaube, das sind die beiden Hauptpunkte. Einmal, wie kann ich wieder einen Blick bekommen für das Positive in meiner Vergangenheit, auch in meiner Gegenwart? Und wie werde ich alte Belastungen, Verwundungen, Fehler, die ich gemacht habe, Fehler, die andere an mir gemacht haben, wie kann ich mich damit versöhnen und es irgendwie wieder hinter mich bringen?
Und da scheint auch so der große, vielleicht so der große Batzen zu sein, mit dem man sich dann auseinandersetzen muss. Das nimmt auch in Ihrem Buch den Mittelteil eigentlich ein. Sie beschreiben das in dem Kapitel durch die Vergangenheit in die Zukunft. Wenn, wie Sie sagen, Menschen dann plötzlich feststellen, dass sie ganz viel Negatives und auch Verletzendes aus der Vergangenheit schon jahrzehntelang wie ein Mühlstein um den Hals vielleicht schon mit sich herumschleppen und damit eben auch den Weg in die Zukunft blockieren. Sie sagen oder Sie plädieren dafür, eben diesen Blick auf das Positive überhaupt erstmal zu lenken. Und das gibt es ja auch oft. Und wie kriegen Sie das hin mit den Teilnehmern dann im Kurs, die vielleicht ja ganz in diesem negativen Denken verhaftet sind? Wie können die so umschwenken oder was hilft da?
Ja, ursprünglich hatten wir mal vor, beim Kurs zu sagen, was waren denn Ihre Probleme im Leben? Dann haben wir gemerkt, das wird zu negativ, ja. Dann haben wir die Frage anders formuliert und gesagt, was hat Ihnen denn in Ihrem Leben geholfen, wenn es drunter und drüber ging? In Krisen, wenn Brüche kamen, Verluste, Trennungen. Was hat Ihnen geholfen? Sie leben ja noch. Ja. Es muss ja etwas geholfen haben, dass Sie das überwunden haben. Das ist ein Höhepunkt in den Kursen oft. Es geht dann darum, dass jeder selber für sich einmal nachdenkt und sich Notizen macht. Und dann wird in kleinen Gruppen darüber gesprochen. Und das hört manchmal nicht mehr auf zu erzählen. Und plötzlich wird vielen Leuten bewusst, was sie gerade in negativen Situationen an Positivem gelernt haben. Oft sagen sie, ich möchte das nicht mehr erleben, das war schlimm, aber damals bin ich selbstständig geworden. Da habe ich gelernt, mich durchzusetzen. Oder da habe ich auf einmal ein Gottvertrauen entwickelt, das ich nie wieder verloren habe. Sodass plötzlich sogar das Negative noch einen positiven Blickpunkt hat und dann ist der Blick wieder offen und das Objektiv ist wieder gereinigt und man kann dann sehen, wie viel anderes Gutes im Leben noch war, was mich getragen hat, was mich geprägt hat, woran ich mich gefreut habe. Aber der Einstieg geht über das Negative und ich habe noch niemanden getroffen, der nicht eine Menge erzählen konnte, was ihm geholfen hat in schwierigen Situationen. Und viele sagen auch, da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, ich wundere mich selber, was ich alles durchgestanden habe und wie viel positive Erfahrung ich eigentlich habe mit meinem Charakter, aber auch mit meinem Glauben, wie oft der das Hauptmittel war, um etwas durchzustehen oder einen neuen Weg zu finden.
Ich muss sagen, das hat auch mich beim Lesen des Buches doch irgendwie schon gepackt oder beschäftigt. Die Tatsache, man hat schon schlimme Krisen durchgemacht und trotzdem, ich lebe ja, stimmt ja. Also diese Erkenntnis, die ist ja so ganz selbstverständlich für uns. Aber wie das vielleicht dann auch in den Kursen vonstatten geht, dass die Leute plötzlich feststellen, Naja, stimmt, ja, ist ja richtig. Also irgendwas muss mir ja doch in dieser negativ belasteten Situation doch gelungen sein, dass ich das irgendwie doch geschafft habe. Vielleicht eben nicht nur mit eigener Hilfe, aber ja, dass man da mal diese positiven Ressourcen in den Blick nimmt. Und ganz wichtig, Sie sagen auch die Haltung der Dankbarkeit. Kann man einüben?
Und da ist dann, oder wichtig ist da auch noch, dass die Leute sich das gegenseitig erzählen. Ihre Erfahrungen, ihre positive. Und das stimuliert dann wieder bei jedem nochmal neue Erfahrungen, sodass so man so gemeinsam dankbar ist. Ja.
Ja, also im Erzählen darüber kommt man dann auf diesen Weg oder auf diese Haltung der Dankbarkeit.
Ja. Und viele sagen auch, ich habe sonst niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Oder viele sagen, ich rede zum ersten Mal über dieses Thema. Und es ist für mich richtig befreiend, mit euch jetzt darüber reden zu können. Also auch die Frage, wo finde ich ein Umfeld, wo ich offen sprechen kann über diese Dinge. Das fehlt ja bei vielen Menschen, ja.
Sie sagen auch, dass viele Kursteilnehmer wiederkommen und oder auch das Angebot der geistlichen Begleitung annehmen, wiederkommen. Und Sie sehen ja dann auch selber eine Entwicklung. Das, was Sie dann in den Kursen machen, trägt das zu Hause dann auch weiter? Können die Leute das in irgendeiner Weise fortführen, ja, dass sie sich so eine Haltung der Dankbarkeit vielleicht dann doch mehr aneignen können?
Ja, also es ist erstaunlich. Früher hat man ja gesagt, im Alter ändert sich niemand mehr, ja, so. Man kann auch keine Therapie mehr machen und solche Dinge. Ich habe erlebt, Menschen, die schon 70 und 80 Jahre alt sind, denen gelingt es, neu anzusetzen oder alte Verwundungen wirklich loszuwerden, dankbar zu werden langsam, die verbittert waren oder die nicht mehr wussten, wie es weitergeht. Also die Erfahrungen, die ich mache, sind sehr positiv. Das Entscheidende ist, dass es den Leuten überhaupt bewusst wird, dass da ein Thema ist und wie man mit diesem Thema umgehen kann oder in welche Zusammenhänge man es setzen kann. Dann haben die Leute oft schon selbst ja Lebenserfahrung genug, um dann besser damit umzugehen. Aber wie ich vorhin schon sagte, überhaupt die Frage mal zu stellen, wohin möchte ich denn wachsen noch in meinem Leben? Was darf sich denn noch entwickeln in mir? Allein diese dynamische Frage zu stellen, stimuliert schon eigene Kräfte.
Eigentlich ja toll. Also wenn wir uns dann überlegen oder feststellen, es ist nie zu spät. Ja, wenn Sie von den Erfahrungen sprechen, dass Sie 70-Jährige, 80-Jährige kennen, bei denen sehr wohl es noch einen Umschwenk gegeben hat, dass man doch noch Gewohntes ablegen kann, sich abgewöhnen kann. Ja, das vielleicht auch noch hier so ein wichtiger Punkt beim Altwerden durch die Vergangenheit in die Zukunft. Man scheidet irgendwann plötzlich auch aus dem Beruf aus. Man spielt dann vielleicht plötzlich keine Rolle mehr, sagen Sie. Und vielleicht auch die Wertschätzung ist plötzlich weg. Wie gehen Menschen damit um oder wie helfen Sie dabei?
Ja, bei der Ausschreibung unseres Kurses heißt es dann, vorzugsweise für Menschen im Pensions- und Rentenalter und für solche, die sich rechtzeitig damit auseinandersetzen wollen. Und da sind immer wieder Leute dabei, die noch im Beruf sind, ja. Die sagen, bei mir steht die Pensionierung demnächst mal an. Oder ich überlege mir, ob ich in all das Teilzeit gehen soll. Ich habe aber noch Angst davor. Was mache ich denn dann? Und so. Und da sind bisher die Erfahrungen durchweg positiv, dass diese Leute nach einem Kurs von 3 Tagen sagen, ja, jetzt gehe ich wirklich in Pension. Oder jetzt nehme ich wirklich Teilzeitarbeit, weil sie auf einmal merken, dass sie ja eigentlich gar nicht nur von der Arbeit gelebt haben und von der Wertschätzung im Beruf zum Beispiel oder von ihrem Titel. Auf einmal durch das Nachdenken merken sie, wie viele menschliche Bedürfnisse sie auch noch haben, die zu kurz gekommen sind. Oder eine Frau sagte mir mal, mir wurde mal klar, dass ich ja eigentlich fromm bin und dass ich das ganz vernachlässigt habe. Wenn ich Zeit hätte, da würde wieder was ganz Neues aufleben. Ich wüsste schon wie. Und sie sagte, ich werde mir jetzt einfach mehr Zeit nehmen, damit das wieder wachsen kann. Und plötzlich freut man sich auf die Pensionierung oder nimmt schon mal Teilzeit in Anspruch, damit sich schon mal Räume öffnen, in die man hinein wieder was Neues entdecken kann. Also das Wichtigste ist, den Leuten den Blick zu öffnen, dass ihr Leben mehr ist als nur Erfolg und Arbeit und Leistung, sondern dass sie auch noch Menschen sind oder dass sie Christen sind und dass es da ein großes Terrain gibt, in das sie hineingehen können und noch viele Jahre Neues entdecken dürfen. Und dann gehen die Leute oft ganz gut damit um und können auch dann loslassen und auf manches verzichten, so an Zuwendungen und an Wertschätzung, die sie bisher hatten.
Und Sie sagen, es ist auch durchaus dienlich, dann die Erfolge, die man im Berufsleben gehabt hat, vielleicht ein bisschen zu relativieren, in einen größeren Zusammenhang zu stellen, dass aus dem Ich ein Wir wird, ohne dass man jetzt die Persönlichkeit deshalb ja gleich so in den Boden stampft und klein macht.
Ja. Ich habe das auch in meinem Buch beschrieben, auch bei mir selber. Als ich so mein Amt zurückgegeben habe, da wird man dann ja gelobt und man hätte so viel getan und sei so toll gewesen. Man war nicht nur toll, aber es wird dann so schön gesagt, auch mit Recht, man hat ja wirklich was getan. Aber mir fiel dann plötzlich auch ein, die Frage, warum konnte ich so viel tun? Und da fiel mir plötzlich ein, wie viele Mitbrüder mich unterstützt haben, wie viele mir Ideen gegeben haben, wie viele auch, wenn es schwierig war, zu mir gestanden sind. Und. Oder wie viele Leute von auswärts, Freunde, geholfen haben, dass ich das tun konnte, was ich getan habe. Das war nur möglich, weil ein Riesenraum um mich herum ist, der hilfreich war. Und da bin ich plötzlich sehr dankbar geworden und auch demütig, im guten Sinn demütig. Und war plötzlich sehr froh, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt nicht ein einsamer Star, der etwas Tolles gemacht hat. Ich bin Teil einer großen Gemeinschaft, die lebendig ist. Und wir haben es miteinander gemacht. Also die Freude war dann größer, als wenn ich jetzt so sage, ich war doch toll, war das nicht toll. Also die Wahrheit mal wahrnehmen, also das Relativieren des Erfolgs in diesem Sinn, dass viele andere ja mitgeholfen haben und dass diese Beziehungen auch weitergehen. Ich kann weiterhin in diesem Sinn leben, im Wissen darum, dass ich nie allein bin, dass andere da sind.
Sie haben das selber in der ganzen Bandbreite, in der ganzen Härte am eigenen Leib erfahren, wenn man einmal 23 Jahre am Kloster vorsteht und dann selber aus dem Amt scheidet, wie Sie das gemacht haben, freiwillig mehr oder weniger. Das erfordert ja schon ein ganzes Stück. Und dann haben Sie sich noch im selben Kloster, im selben Orden wieder eingereiht, in die ganz normalen Mönche. Das war sicher nicht einfach.
Doch, das war gut. Das habe ich selber entschieden, weil ich gesagt habe, wenn ich hier weiterleben möchte, dann hat es keinen Sinn, dass ich dauernd eine Ausnahme spiele. Dann bin ich halt wirklich nur eine Ausnahmeexistenz. Sondern das Wichtigste ist, mich wieder zu integrieren. Meine eigentliche Identität ist ja nicht Abfallen, sondern Mönchsein. Bruder unter Brüdern. Ich habe mich wieder eingereiht, mache die normalen Dienste mit und das ist gut so. Das fiel mir nicht schwer, sondern ich habe gemerkt, wie befreiend das ist, auch die Last des Amtes wegzuhaben und einfach einer unter vielen wieder zu sein. Das war auch schön. Es hat mir nie etwas gefehlt.
Und das hat letztendlich auch ermöglicht, dass Sie nämlich dieses Buch geschrieben haben, dass Sie wieder mehr zeitliche Ressourcen hatten. Das Buch Älter werden, weiter wachsen von Pater Fidelis, mit dem wir uns hier heute beschäftigen in der Lebenshilfe. Ja, und ich denke, es ist an der Zeit, auch das Wort an Sie zu richten und Sie einzuladen, sich mit Ihren Fragen hier zu beteiligen. Ja, wie gelingt Ihnen das Älterwerden? Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Oder welche Fragen haben Sie auf dem Herzen oder was nehmen Sie in Ihrer Umgebung wahr? Sie können all diese Fragen direkt jetzt hier bei uns in der Sendung an Pater Fidelis richten unter der 089-517-008-008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Nach der Musik geht es hier weiter mit dem Thema Älter werden, weiter wachsen. In der Lebenshilfe bei Radio Horeb bin ich im Gespräch mit Pater Fidelis von der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach. Wir sprechen über sein Buch, das Thema Älter werden, weiter wachsen. Und mein Name ist Anjuta Engert. Ja, immer wieder Sagen Sie, ist es wichtig, sich überhaupt die Frage zu stellen, wie möchte ich denn werden, wenn ich 80 bin? Das ist schon eine gute Vorbereitung und setzt einfach auch schon ja, viele Denkanstöße in mir selber in Bewegung. Und so kann ich dann mein Alter auch bewusst ansteuern und auch eine Entwicklung gehen. Wir haben mehrere Hörerinnen, die bereits angerufen haben. Schwester Theresa aus Freiburg. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Ja, Schwester Theresa aus Freiburg. Grüß Gott. Pater Fidelis, ich möchte Ihnen zunächst ganz herzlich danken für das, was Sie heute nochmal im Radio gesagt haben. Ich bin ja jemand, der diese Kurse mitgemacht hat und muss einfach sagen, auch aus meiner Sicht nochmal, wie wichtig es ist, sich so 3-4 Tage mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Es ist in der Tat so, dass es Fragen sind, mit denen viele von uns sich noch gar nicht so beschäftigt haben. Ich war selbst in einer schwierigen Situation, weil ich die Gesundheit mich da doch immer wieder auch in neue Situationen gebracht hat und ich eigentlich gar nicht wusste, wie schaffe ich das eigentlich mit dem lieben Gott in Verbindung zu bringen und wie kann ich dabei noch wachsen und mein Leben eigentlich auch ja in seine Hände legen. Und da muss ich sagen, da haben mich ja die Vorträge von Ihnen, aber ganz sicher auch die vielen Beiträge der Teilnehmer und die Gespräche mit denen haben mir ganz, ganz arg geholfen. Sie haben immer gesagt, so das eigene Leben vor Gott bringen, das ist es. Und ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Aspekte so aus den unterschiedlichen Erfahrungsbereichen. Und ich muss sagen, dass ich da auf eine ganz, ganz gute Spur gekommen bin, die man nicht festhalten kann, die immer auch neu erarbeitet werden muss. Aber ich bin ganz glücklich über diese Zeit in den Kursen und über die Erfahrungen. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, dass Sie auch hier angerufen haben, als jemand, der eben auch schon diese Kurse, über die wir auch sprechen, schon besucht hat. Schwester Theresa, und Sie nehmen mir da auch so ein bisschen eine Frage, die mir gerade auch schon auf der Zunge lag, vorweg, nämlich die Frage, Sie sagen ja selber, Sie hatten auch viel mit Krankheit zu kämpfen und vielleicht gehen wir das auch noch an Pater Fidelis weiter. Diese Frage, wie möchte ich werden, wenn ich 80 bin, ist das eine Frage, die auch ein bisschen von einem Luxus zeugt, denn das ist eine Frage, bei der man davon ausgeht, dass man noch gesund ist und auch noch Dinge tun kann. Oder stellt sich die Frage gleichermaßen, wenn ich krank bin und vielleicht dann genauso in dieser Blickrichtung, dass mir das vielleicht auch helfen kann, mehr oder weniger?
Ja, ich glaube schon. Kürzlich sagte mir jemand, der viele Kranke besucht und beruflich, der sagt, mir fällt in letzter Zeit etwas auf, wenn ich zu Leuten komme und frage, wie geht's ihnen, dass viele Leute auch schon ziemlich krank sind, sagen, es geht mir gut. Ich bin zwar krank, ich habe Schmerz, aber es geht mir gut. Das heißt, sie haben irgendwie innerlich mit der Situation einen Frieden geschlossen. Sie wissen, dass ihr Leben jetzt reduziert ist auf einen kleinen Raum vielleicht und haben damit ihren Frieden gemacht. Und sie haben ihren Gott, sie beten oder haben jemand, der mit ihnen betet. Und wir sagen ja auch selber, wenn wir einen reifen Menschen treffen, der ist reif geworden, der ist durch viele Krisen gegangen oder auch durch viele Krankheiten. Also dass Krankheit ja nicht nur etwas ist, was einem kaputt machen muss, so sehr das oft auch der Fall ist oder dass man oft damit nicht zurechtkommt. Aber Krankheit ist ja oft auch eine große Herausforderung für den Glauben. Und wer da durchgegangen ist, der kommt in eine ganz neue Reife hinein. Ich kenne eine ganze Reihe alte Menschen auch alte Mitbrüder, die sehr zufrieden sind mit ihrem Leben und wo die Krankheit noch einmal so die letzte Herausforderung war, sich wirklich Gott zu übergeben, die Hingabe immer mehr zu üben und dadurch in einen inneren Frieden zu kommen. Aber das ist nicht leicht. Oft braucht es dann Hilfe oder die Begleitung anderer Menschen, bis man so weit ist, dass man diese Hingabe leben kann. Aber das ist dann eine große Befreiung. Also weiterwachsen heißt nicht, solange ich fit bin, geht das gut. Ja. Sondern genau dieses Thema, wenn vieles äußerlich nicht mehr geht, auf einmal Inneres viel wichtiger und zentraler wird und ganz neu wachsen und blühen kann. Das ist einfach eine Erfahrung.
In diesem Sinne nochmal vielen Dank an Schwester Theresa und alles Gute nach Freiburg. Ja, Sie können uns anrufen unter der Hörernummer 089-517-008-008. Wir nehmen jetzt Ihre Anrufe hier entgegen oder Sie können direkt auch auf Sendung gehen mit den Fragen, die Sie beschäftigen. Ja, und noch etwas klang an, was Schwester Theresa, die ja auch an ihrem Kursen teilgenommen hat, so sagte. Der alte Mensch, der soll sich mit seinem ganzen gelebten Leben noch einmal vor Gott stellen und es von ihm anschauen lassen. Pater Fidelis, also nochmal das eigene Leben von Gott anschauen lassen. Wie geht das eben auch mit dem Versagen, mit den Fehltritten, das Wahrnehmen und Frieden schließen?
Ja. Ich glaube, das eine ist, dass man seine positiven Dinge anschaut und dankbar ist. Und das andere auch, dass man die negativen Dinge in den Blick bekommt, die nicht verdrängt. Das tun wir ja sehr oft. Und dass ich auch sagen kann, ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe nicht nur viel geleistet, ich habe auch Fehler gemacht. Da ist für mich unser Papst Franziskus ein Vorbild. Es ging ja durch die Presse ein Wort von ihm beim ersten Interview, das er gegeben hat. Wenn man sagt, was sagen Sie über sich? Dann sagt er, ich bin ein Sünder. Das ging so durch die Presse, aber das war nicht ganz fair, denn der hat noch mehr gesagt. Das war nur die erste Hälfte des Satzes. Er hat gesagt, ich bin ein Sünder, den Gott angeschaut hat. Und er sprach vom Zöllner Levi. Ja. Und diesem Sünder, der verachtet war, und Jesus sagt, ich möchte, dass du mein Apostel wirst. Ja. Das heißt, dass ich Sünder bin, dass ich Fehler gemacht habe, heißt nicht, dass ich nichts wert bin, sondern dann werde ich erst recht angeschaut, geliebt. Ich kann es zugeben. Und viele Leute leiden ja darunter, dass sie Fehler gemacht haben und dass sie das nie aussprechen können. Aber sie wissen, es ist eine Last, mit der sie gehen. Und ich habe erlebt, dass auch bei diesen Kursen immer wieder Leute gibt, die sagen, ich möchte jetzt noch eine Lebensbeichte machen. Ich möchte jetzt all diese Dinge, die so waren in meinem Leben, das war auch genug, einfach nochmal vor Gott bringen und dazu stehen. So war ich und Gott liebt mich trotzdem. Also dieser Doppelaspekt, ich habe Fehler gemacht und werde trotzdem geliebt. Oder ich sage den Leuten, die werden von Gott geliebt vor der Beichte, nicht nur nach der Beichte, ja, wenn Gott die Sünder liebt. Da sagte mal jemand, das war für mich eine Erleuchtung. Ja, ich werde geliebt. Und dann kann ich es auch zugeben und das motiviert mich auch, diese Liebe zu erwidern und mein Leben zu ändern. Ja.
Ja.
Gott liebt mich vor der Beichte. Ja.
Das ist
oder
gut,
wie der Papst sagt, ich bin ein Sünder, aber der wird angeschaut und geliebt.
Ja, weitere Hörerinnen haben sich gemeldet. Ich darf Frau Reichert aus Aschaffenburg begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Hallo? Also, Ihre Worte jetzt ganz zuletzt, ich bin ein Sünder, die vom Papst Franziskus, haben mich sehr bewegt und überhaupt der ganze Vortrag. Ich wollte Ihnen aber sagen, ich komme aus der Pfarrei St. Laurentius in Aschaffenburg-Leide, wo der Pater Wolfgang Zöller oder Papst Urban Rapp herstammt. Und dann kenne ich auch sehr gut den Pater Gerold Fischer, der ja längst verstorben ist.
Den
Pater
Jose.
Der war bei uns sehr oft im Haus gewesen. Ja. Und auch der Pater Josef Zürlein.
Ja.
Den kennen Sie auch. Da sind wir sehr oft noch am Friedhof in Münster-Schwarzach.
Ja.
Ich war ja bei der Missionsprokura beschäftigt oder mitgeholfen beim Pfarrer Link, deren Schwester die Schwester Gertrud Link war. Also da bin ich ja sehr gut. Bei mir waren schon die Koreanerinnen im Haus. Also ich bin ganz sehr gut mit da verbunden. Das wollte ich Ihnen jetzt nur sagen.
Ja.
Bedanke mich nochmal ganz herzlich für den guten Vortrag, für Ihre guten Worte, die mich sehr bewegt haben.
Gut, vielen Dank.
Bitte schön.
Das St. Laurentius.
Ja. Jawohl, danke schön.
Gut.
Und dann wünsche ich Ihnen alle noch eine gesegnete Fastenzeit.
Ja, danke.
Vielen Dank.
Wiederhören.
Auf Wiederhören, Frau Reichert. Alles Gute nach Aschaffenburg. Und Sie kennen sich bestens also aus mit den ganzen Mitbrüdern, die da noch leben oder schon verstorben sind. Schön, und können auch das Beste davon berichten. Umso besser.
Ja.
Aus Waldkreiburg bin ich jetzt verbunden mit Frau Schuster. Ich grüße Sie.
Ja.
Guten Morgen, Frau Inger. Guten Morgen, Herr Pater.
Grüß Gott, ja. Was möchten Sie sagen?
Ich wollte eigentlich eine Frage stellen.
Ja.
Bitte.
Ich bin jetzt 42 Jahre alt und habe nicht so viel Geld. Wie kann ich trotzdem wachsen, weiter wachsen?
Ja, ich glaube, das Entscheidende ist immer, so wie ich bin, so wie meine Situation ist, ja. Wie kann ich diese Situation erstmal akzeptieren, dass es so ist, und dann mal schauen, was habe ich für, trotz dieser reduzierten Möglichkeiten, die ich habe, trotzdem für Chancen oder Möglichkeiten, etwas an mir zu arbeiten.
Die Frage geht vielleicht auch in die Richtung, Frau Schuster, wenn Sie meinen, Sie können es sich jetzt nicht leisten, an einem dieser Kurse teilzunehmen, aber Sie können natürlich vielleicht das Buch auf irgendeine Weise, Art und Weise bekommen. Also das ist jetzt gerade so der Gedanke, der mir dabei kommt. Die Arbeit, Pater Fidelis, die müssen wir sich ja sowieso zu Hause mehr oder weniger leisten, oder?
Ja.
Also die Arbeit mit der eigenen Vergangenheit, mit den Verletzungen, all das, was vielleicht angesprochen und angestoßen wird, aber das arbeitet ja dann doch weiter
vielleicht
im Alltag.
Kann die Frau Schuster noch genauer sagen, ob sie noch konkreter werden will. Vielleicht. Frau Schuster?
Ja, ich bin noch die andere. Ja.
Können Sie noch konkreter sagen, was Ihre Frage ist, an welchem Punkt Sie denken, Sie müssten wachsen oder wo hindert Sie das zu wachsen?
Ja, mit der Gesellschaft, dass ich mit den Freunden gut zurechtkomme und dass ich in die Gesellschaft mit eingegliedert werde.
Ja. Fällt Ihnen das schwer, oder ist das...
Ja, das fällt mir schwer.
Es braucht halt immer eine gewisse Offenheit auch, ja. Also, wie viel Offenheit habe ich, auch für andere Kontakte, auch die ich pflege? Oder habe ich auch mal jemand, mit dem ich über sowas reden kann? Das ist ja ganz wichtig. Sie vielleicht in Ihrer Umgebung jemand haben, und Sie Freunde, mit dem Sie auch mal sprechen können, oder sonst jemand, wo gerade mal so Lebensthemen auch mal angesprochen werden können.
Okay, ja.
Ja, vielleicht das ist das ein kleiner Meilenstein, der Sie auch weiterbringen kann. Diese Themen, die Sie vielleicht jetzt gehört haben, was Sie anspricht, dann mit einer Freundin einfach mal in Angriff zu nehmen.
Ja, welcher Punkt hat mich angesprochen, darüber mal sprechen. Oder eben so ein Buch mal lesen und sagen, da schaue ich mal, wo bei mir dann etwas klingelt, wo ich denke, ach ja, das könnte ich ja machen. Das ist für mich geschrieben.
Älter werden, weiter wachsen, man kann es überall bekommen. Vielen Dank, Frau Schuster, und Ihnen alles Gute.
Schönen Tag.
Ja, danke, auf Wiederhören.
Gute.
Aus Niederbayern hat sich Frau Wallner gemeldet. Ich grüße Sie.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ich habe eine Frage. Sie sprechen vom Älterwerden und Wachsen. Aber ich wäre jetzt älter und kann nicht mehr wachsen. Es geht nicht mehr, dass ich für Gott arbeite und ihm helfe.
Ja.
Man wird dann sehr einsam.
Ja.
Aus gesundheitlichen Gründen.
Ja.
Man möchte, aber die Leute warten alle drauf, dass man das tut, wie immer. Es geht aber nicht mehr.
Nein, irgendwann sind wir nicht mehr verpflichtet, solche Aufgaben zu übernehmen. Ich erzähle Ihnen mal noch was. Es gibt in alten Mönchen schon die Frage, wozu man alte Mönche brauchen kann. Ja. Die hatten auch schon die Frage. Und dann heißt es, wenn sie noch gut beieinander sind, dann sollen sie ein gutes Beispiel geben, arbeiten. Wenn nicht, wenn sie krank sind, dann soll man ihnen ansehen, dass sie in der Gegenwart Gottes leben und sie sollen Liebe ausstrahlen, sonst nichts. Da ist gar nicht mehr die Frage, was mache ich denn noch, sondern wie werde ich denn oder wie kann ich, auch wenn ich krank bin, durch Gebet oder durch meine eigene Geduld oder wenn ich mich bemühe, in den inneren Frieden zu kommen, einfach dadurch für andere da sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, wir dürfen uns, das Weiterwachsen meint nicht jetzt, dass ich arbeiten und leisten, das kann ja auch sowas sein, ist ja auch wichtig, sondern wie entwickle ich mich selber, wie kann in mir mehr Liebe wachsen oder wie kann das Gebet sich vertiefen, und das hat dann mit Arbeit gar nichts mehr zu tun, weil man das einfach nicht mehr kann. Und ich glaube, es ist wichtig dann auch zu sagen, ich muss jetzt nichts mehr leisten, ich habe genug geleistet, aber ich kann noch an mir arbeiten oder das Gebet als Apostolat zum Beispiel nehmen. Oder mir sagte jemand mal, ich opfere meine Schmerzen auf für Münster Schwarzach. Ich war ganz gerührt, eine Frau, die sehr viele Schmerzen hatte, und die sagt, das ist mein Beitrag noch. Ich kann nichts mehr arbeiten, aber das kann ich noch und das tue ich auch und da hat mein Leben einen Sinn. Ist das ein bisschen Antwort für Sie?
Hallo? Frau Wallner?
Nicht einmal mehr beten. Und ja. Die anderen, zum Beispiel die Kinder, die sagen, ja, die Mama tut nichts mehr für uns. Sie ist ja nicht für uns da, sie kann uns nicht helfen.
Ja, aber sie kann vielleicht noch anders helfen. So in diesem Sinne, wie Pater Fidelis das sagt, vielleicht fällt auch eine Last von Ihnen, wenn Sie durch Krankheit einfach auch gar nicht mehr jetzt groß in Taten und Tun sich ergehen müssen, sondern dass Sie so sein dürfen oder dass Sie das ins Gebet mitnehmen dürfen oder durch Gebet anderen auch beistehen dürfen.
Es gibt ja Leute, die glauben das gar nicht, wenn man nicht mehr kann. Da schämt man sich direkt.
Ja, das ist aber schlimm dann. Ja, das tut Ihnen sicher weh, ja. Das kann ich verstehen. Ja. Aber ich glaube, dann müssen Sie einfach selber sagen, ich habe genug getan und jetzt sind meine Möglichkeiten erschöpft und das, was ich noch kann, das tue ich jetzt. Und so gut es geht, auch im Alter, muss man sich, glaube ich, von Urteilen der anderen ein bisschen frei machen. Man muss dann seinen eigenen Weg gehen. Das ist nicht einfach. Aber ich finde es schade, dass sie nicht verstanden werden. Ja, das tut sicher weh. Ja.
Es ist auch so schwer, wenn man kurz vor der Ewigkeit steht. Man hat irgendwie Angst, was kommt auf einen zu?
Ja.
Man hat ja noch niemand was gesagt. Jesus hat zwar gesagt, es tut ihm leid, wenn man kein Vertrauen hat in ihn.
Können Sie beten? Geht das?
Ja, aber nicht mehr wie sonst. Das sind nur so eigene Worte.
Ja, das reicht doch.
Richtig so rufen kannst du, da habe ich nicht die Kraft.
Ja. Ich kenne ja vielleicht diese Geschichte vom Pfarrer von Aas, der einen alten Bauer in der Kirche gesehen hat. Stundenlang hockte der in der Kirche. Dann sagt er, was machen Sie denn eigentlich so lang? Dann hat er immer gesagt, ich schaue ihn an, er schaut mich an. Das heißt, ich weiß, dass du da bist und das genügt. Da braucht man gar keine Worte machen. Oder nur mal sagen, ist gut, dass du da bist oder ich liebe dich. Also ohne viele Worte, aber einfach wissen, ich bin nicht allein. Im Alter ist es ja oft schwierig, weil man dann nicht mehr so richtig die Gedanken zusammenbringt. Ja,
ja, in diesem Sinn, Frau Wallner, wünsche ich Ihnen, dass Ihnen das vielleicht doch ein Zuspruch sein kann, der Sie auch ein bisschen entlastet, dass Sie einfach sein dürfen, da sein dürfen, sich von Gott anschauen lassen dürfen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Gottes Segen und alles Gute. Auf Wiederhören. Jetzt bin ich mit Herrn Schenk aus dem Raum Köln verbunden. Ich grüße Sie.
Ja. Schönen guten Tag, Frau Engert, und schönen guten Tag, Pater Fidelius.
Ja, guten Tag.
Ich wollte es ein klein bisschen erweitern, Ihren Vortrag, und zwar... Ich fange mal so an. Meistens geht ja ein Aha bei einigen Leuten durch den Kopf oder durch den Körper. Und dann fragen sie sich, was soll mit mir geschehen? Ich entdecke, bin selber 68, also frischer Rentner, wenn Sie jetzt so wollen. Entdecke viel, dass Leute dann, wie Sie auch gesagt haben, nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Ich vermisse aber, dass Kinder und Jugendlichen und so weiter häufig vergessen werden. Man war jetzt im Missionsbasar, da sitzen also fast nur alte Leute. Und das finde ich dann schade, dass man Kinder nicht da auch mal ein bisschen heranführt. Da werden dann viele rangeführt. Ich denke, dass in Kinderkreisen und in Jugendkreisen das Wort Vertrauen sehr schwach geworden ist. Mhm. Vertrauen muss man ja erst lernen, vom Kleinkind an und hinterher. Und dann kann meines Erachtens der Glaube wachsen. Ja. Wenn ich kein Vertrauen habe an nichts, dann kann ich auch nicht an was glauben. Und da ist meines Erachtens die Pädagogik heute ein bisschen schwach. Ja. Und da müsste mehr ausgeführt werden und mehr gelebt werden. Und gerade die Älteren, die also sowas erfahren haben, auch von früher her, die könnten sowas zum größten Teil auch vermitteln. Und dieses Vermitteln müsste in den Gemeinden und so weiter gefördert werden, durch Priester, durch und. Und dadurch, denke ich, könnten wir wieder ein bisschen näher an unser menschliches Dasein uns gewöhnen und auch im Alter dann etwas zufriedener sein.
Sie sagen also, Kinder und Jugendliche mehr einbeziehen. Das heißt aber auch, dass die praktisch auch von dem Vorbild der Älteren erziehen können, dass es ein Miteinander gibt. Vielleicht können Sie sogar einen Anfang in Ihrer Gemeinde machen.
Ja, das habe ich auch vor.
Wunderbar. Ja. Pater Fidelis, vielleicht noch Sie dazu?
Ja, und es gibt ja heute viele Erfahrungen, dass zum Beispiel gerade die Großeltern und die Enkel sich gut verstehen. Ja? Das also oft mit den Eltern eher manchmal schwierig ist. Da haben wir schon eine Aufgabe. Aber die Frage ist eben, die müssen dann das auch selber wollen. Ja? Also wir sollen auch nicht dauernd auf die Jugend herumreden, ja, und sie dauernd erziehen wollen und verändern wollen. Damit erreichen wir gar nichts. Ja? Wenn sie selber kommen, wenn sie interessiert sind, dann sollen wir da sein. Ansonsten ist es eben wichtig, dass wir selber einen inneren Weg des Vertrauens gehen und Liebe ausstrahlen. Das merken die anderen schon. Ich glaube, ich höre das immer wieder von Leuten, auch von jungen Leuten, die sagen, ich bewundere meine Oma oder meinen Opa, wie die das alles machen. Ich glaube zwar nichts, aber offenbar hilft es denen. Ja, das heißt, das speichern die schon mal und irgendwann wirkt das dann auch wieder. Also ich glaube, wo es möglich ist, sollten wir Erfahrungen weitergeben. Ansonsten aber intensiv an uns selber arbeiten, dass wir etwas repräsentieren können, ohne Aufdringlichkeit, wohin die Reise wirklich geht. Und was Glaube einem Menschen wirklich bedeuten kann und wie er in eine innere Reife hineinwachsen kann. Ich glaube, die jungen Leute sehen das, auch wenn sie es nicht sagen. Und das ist so mein Anliegen, dass ich immer wieder uns Ältere ermutigen möchte, diesen Weg zu gehen, unabhängig davon, ob es jetzt von anderen beklatscht wird oder nicht.
Dass die Älteren dann authentisches Vorbild sein können, also dass sie die Ausstrahlung haben, und das ist eben anziehend auch für Junge.
Ja.
Herr Schenk, Dankeschön und für diese Anregung und alles Gute Ihnen.
Recht schönen Dank und Gottes Segen.
Dankeschön, ebenso. Wiederhören nach Köln. Eine letzte Hörerin darf ich aus Feldkirchen bei München begrüßen. Ich bin verbunden mit Frau Thorba. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Grüß Pater, Gott. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich bin 87 Jahre alt und ich mache also meine Eindrücke so am kürzesten in einem Gedicht. Darf ich, wenn ich ein paar Gedichte vorlesen dürfte? Darf ich das?
Ja, fangen Sie mal an.
Gedanken nicht nur im November, dass jeder sterben muss, gilt uns allein beim Anderen. Tatsache ist, dass alle auf dieses Ziel hinwandern. Auch wenn wir dies mit aller Macht verdrängen und unseren Horizont auf hier und jetzt verengen, am End und unausweichlich steht das Sterben. Doch wer mit Gott gelebt, wird ewiges Leben erben.
Ja, schön. Vielen Dank, Frau Thorba, für diese kleine Kostprobe, die ja wirklich sehr gelungen ist. Dankeschön.
Ich finde es auch eine gute Methode, selber solche Gedanken zu formulieren, auch noch schön als Gedichtform. Das hilft einem auch selber, es noch tiefer zu glauben und lebendig zu haben. Vielen Dank.
Dankeschön. Auf Wiederhören. Alles Gute Ihnen. Ja, eine letzte Hörerin können wir noch reinnehmen, wenn denn noch eine anruft oder da ist. Das wird vielleicht gerade noch kurz passen. Ansonsten vielleicht zum Abschluss. Herr Pater Fidelis, ja, so das Verzeihen können, das ist ja auch mal ein ganz, ganz großes Thema. Und viele Menschen sagen auch, es gibt da noch, es gibt noch etwas in meinem Leben, da habe ich keine Versöhnung bekommen, weil der andere sich auch nicht versöhnen möchte. Wie ist das? Sie beschreiben das so als Soloweg zum Frieden und zur Versöhnung.
Ja, das ist ein eigener Ausdruck von mir erfunden. Ich habe festgestellt, also ich bin immer überrascht und auch erschüttert, wie viele Menschen noch unter Dingen leiden, die vergangen sind und die sie nicht loswerden. Ja? Also unversöhnt mit irgendetwas. Und oft sagen sie, ja, aber der andere, der will ja nicht oder der kapiert das nicht oder der lebt schon gar nicht mehr. Ich kann gar nichts machen. Ja? Ich bin dem hilflos ausgeliefert. Und das war dann so unser Wunsch dann, solchen Menschen zu helfen und sagen, wie kann ich das jetzt, wie kann ich selber verzeihen, das ist unabhängig, ob der andere will oder nicht oder ob der noch lebt oder nicht. Ja. Und da ist ein wichtiger Punkt, dass einmal klar wird, wenn ich nicht verzeihe, wenn ich anderen grolle, was nachtrage, dass ich mich mir selber schade. Ich werde ja selber unglücklich. Im alten Mönchtum sagt man, ein Zorn ist ja schlimm, wenn einer explodiert. Aber das merkt man ja. Schlimmer sei dieses Grollen, wenn man über Jahre hin grollt, das sei wie eine heimliche Vergiftung. Das heißt, das schadet auch der inneren Stimmung und. Also, dass ich sage, wie oft meinen wir ja, wenn wir was nachtragen, dass wir dem anderen das heimzahlen damit. Im Grunde tun wir uns selber Schaden. Und dann gibt es nun verschiedene Überlegungen, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, das ist ja natürlich etwas kompliziert. Wie kann ich zu einem solchen Verzeihen kommen? Ein wichtiger Schritt ist immer bei diesem Prozess, dass man mal überlegt, warum hat der andere mich so behandelt? Warum ist der so schlecht mit mir umgegangen? Sagen wir mal Eltern, wo man sagt, der Vater war zu grob oder so etwas. Und meistens sagen dann die Leute, das ist ja kein Wunder, der hat ja auch selber ein schlechtes Leben gehabt, hat auch schlechte Eltern gehabt oder so etwas. Oder der war im Krieg, hat vieles mitgemacht, hat nie darüber geredet. Der ist bitter geworden, darum hat er mich so behandelt. Und da ist mir dann schon passiert, dass Leute sagen, wenn ich so drüber nachdenke, dann merke ich, dass ich langsam Mitleid kriege mit meinem Vater. Ja. Bisher habe ich mich nur geärgert über ihn, aber eigentlich war er selber ein unglücklicher Mensch. Ja. Und auf einmal hilft einem das, das loszulassen, zu verzeihen. Verzeihen heißt ja nicht, es war gut, was er gemacht hat. Ja. Es war ja nicht gut. Aber ich kann verstehen, dass der so geworden ist und ich mit einem Stück Mitleid oder Verständnis kann ich auf einmal das leichter weggeben. Mhm. Das wäre so ein Punkt mal. Es gibt eine ganze Reihe Elemente, die man da noch hinzufügen könnte. Ich weiß nicht, ob noch Zeit ist. Oder
na, wir kommen jetzt schon ans Ende, aber ich denke, der entscheidende Punkt, den Sie damit auch nochmal angesprochen haben, ist ja eben auch der, wenn ich mich mit meinem Leben einfach nochmal vor Gott stelle und das von ihm anschauen lasse, dann habe ich vielleicht auch mehr die Möglichkeit, so einen inneren Frieden zu bekommen oder auch meinen Blick zu ändern, zu sehen, dass was mir an Leid geschehen ist, ja, dass vielleicht kriege ich einen mitleidigen Blick dafür und dann muss ich auch nicht mehr nachtragen und kann eher in das Verzeihen kommen.
Ja.
Um mir auch selber zu vergeben.
Oder, dass man auch selber sagt, mir ist mal dann plötzlich aufgefallen, dass viele ja auch mir was vergeben müssen. Ja. Mhm. Ich habe ja auch manchem wehgetan. Und als Oberer ist man auch nicht immer ganz gerecht oder so. Ja. Da ist mir dann auch mal aufgefallen, wie viel meine Mitbrüder mir verzeihen müssen. Mhm. Und da bin ich ganz demütig geworden. Und auf einmal fiel mir es auch leichter zu sagen, gut, der hat auch was Dummes gemacht. Lass das, ich bin ja auch nicht besser, ja. Oder ich habe ja auch schon Fehler gemacht und bin froh, wenn man es mir nicht nachträgt.
Also, dass man am Ende vielleicht auch zu dem Ausspruch der glückseligen Schuld kommt, das ja doch sehr paradox klingt, in der Osternacht im Exultet gesungen wird. Sie beschreiben das in dem Buch. Ja. Die Schuld hat den Menschen, dem erlösenden Gott, so gesehen näher gebracht. Und das ist vielleicht das Glückselige daran.
Ja.
Und mit dem Gedanken wollen wir dann vielleicht auch schließen.
Und ich habe noch schon oft erlebt, dass Leute dann sagen, wenn das möglich ist, jetzt fühle ich mich richtig befreit, dass diese Last weg ist. Ich kann verzeihen, auf einmal wird mein Herz wieder weit, wie wenn eine Last abfällt. Also man hat sich dann selber auch eine große Freude gemacht.
Tja, und das ist letztendlich der Weg des Älterwerdens und Weiterwachsens zum inneren Frieden und zur inneren Freiheit zu kommen. Pater Fidelis, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, über Ihr Buch gesprochen haben. Vielen Dank und alles Gute Ihnen weiter.
Grüße auch alle und wünsche Ihnen weiterhin einen guten Weg auf dem Weg ins Alter.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, Pater Fidelis. Und das Buch Älter werden, weiter wachsen von Pater Fidelis Ruppert gibt es im Buchhandel zu kaufen. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.